Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wir haben eine neue Regierung. CDU, CSU und SPD wollen es besser hinkriegen als ihre Vorgänger, wollen ihren Job machen, ohne sich zu fetzen wie die Ampel. Tatsächlich wäre es ja ein Fortschritt, wenn sich das neue Regierungspaar konstruktiv streiten würde, statt sich gegenseitig zu lähmen und zu blockieren. Auf einen Koalitionsvertrag hat sich Schwarz-Rot ja erstaunlich schnell geeinigt. Vielleicht ist das ein erfreuliches Zeichen, was die Zusammenarbeit angeht. Aber schnell heißt ja noch lange nicht gut. Was also hat die Regierung vor, wenn es um Frauen und queere Menschen geht? Was plant sie in der Frauenpolitik? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist bereits die 31. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer Politikerin, die echt gut drauf ist, wenn es um Frauenrechte geht und sich richtig aufregen kann. Dann geht es um die dollen Minnas in den Niederlanden, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Stellt euch vor, unsere neue Regierung will Frauen ihre Rechte und Bedürfnisse tatsächlich ernst nehmen. Das sagt sie zumindest im Vorwort zu ihrem Koalitionsvertrag. Da heißt es, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern ist zentrales Anliegen unserer gesamten Regierungsarbeit. Klingt doch gut, oder? Aber wie ernst meint es die Regierung damit? Was heißt das konkret, wenn es um Politik für Frauen und queere Menschen geht? Eine der kompetentesten Politikerinnen zu diesen Fragen ist Ulle Schaufs. Sie ist Film- und Fernsehwissenschaftlerin, hat aber auch Politik studiert und sich bereits im Studium mit Geschlechterforschung beschäftigt. Schon im Parlament in Nordrhein-Westfalen, ihrem Heimatland, war sie frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Und als sie 2013 in den Bundestag gewählt wurde, ist sie frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion geworden und seitdem geblieben. Und zwischenzeitlich war sie auch noch Sprecherin für queere Politik. Wir haben es hier also mit einer Politikerin zu tun, die seit vielen Jahren Frauen- und queere Politik betreibt, sich wahnsinnig gut auskennt und für das Thema absolut brennt. Ich betone das hier so vehement, weil es im Politikbetrieb zwar extrem wichtig ist, aber deswegen noch lange nicht selbstverständlich. Ulle Schaufs engagiert sich nicht nur für queere Politik, sie lebt selbst queer. Sie weiß also, was es heißt, zu einer gesellschaftlichen Gruppe zu gehören, die nicht nur marginalisiert und diskriminiert wird, sondern auch immer wieder Gewalt ausgesetzt ist. Auch darüber will ich mit ihr reden. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Hallo Ulle Schaufs, wie schön, dass Sie es geschafft haben, sich aus den Fraktionssitzungen loszueisen.
Hallo Bascha Mika, ich freue mich sehr.
Kommende Woche will sich Friedrich Merz ja als Bundeskanzler wählen lassen. Die großartige Satirikerin Sarah Bussetti hat sich schon vor einem Jahr darüber lustig gemacht, wie gut Merz bei Frauen ankommt, vor allem bei jungen Frauen.
23% würden laut einer aktuellen bundesweiten Umfrage Friedrich Merz zum Kanzler wählen. Interessant dabei ist aber der Unterschied, den Alter und Geschlecht ausmachen. Bei den Frauen unter 30 sind es nämlich 9%. Woran liegt das? Sind es seine Tanzskills? Oder ist es ein Mr. Burns Blick, wenn Luisa Neubauer spricht? Man weiß es nicht. Aber 9%, das ist natürlich eine schockierende Nachricht. Nicht, weil das 14 Prozentpunkte weniger sind als 23, sondern weil es 9 mehr sind als 0. Was ist mit diesen 9% junger Frauen los? Sind die einfach klüger als wir alle? Sind sie als Einzige in der Lage, in Friedrich Merz den modernen Feministen zu erkennen, der uns anderen Banausinnen ob der Subtilität seines Auftretens bislang entgangen ist? Und da haben die einfach alle einen Knall.
Wenn Sie das hören, Frau Schaufs, gehören Sie vielleicht zu den wenigen weiblichen und queeren Fans von Friedrich Merz?
Also ich sage ganz offen, dass ich noch, glaube ich, nie ein Fan von Friedrich Merz war. Und ich befürchte auch, das wird nicht dazu kommen.
Warum nicht?
Also ich habe ja auch durchaus mit Friedrich Merz schon gesprochen und also im Umgangston okay, aber inhaltlich liegen, glaube ich, Welten zwischen uns. Und das sind, glaube ich, auch die Welten, von denen wir gerade gehört haben, die 9% Frauen, die Friedrich Merz unter 30 gut finden, leben bestimmt in einer anderen Welt als ich.
Das heißt, es ist ein extremer kultureller Clash zwischen Ihnen und Friedrich Merz, könnte man das so sagen?
Also ich sage jetzt mal, es gibt schon einen deutlichen Altersunterschied zwischen uns, obwohl ich jetzt auch nicht mehr jung bin. Trotz allem glaube ich, dass das Leben, was ich jetzt in 58 Jahren geführt habe, ein anderes ist als Friedrich Merz. Und ich glaube, dass
zweifellos, Sie haben ja kein Privatflugzeug.
Und das ganz sicher, fliegen wäre auch nicht so mein Element. Es ist aber auch so, dass ich glaube, ganz, ganz viele Frauen wirklich auch über die Welt, in der man Friedrich Merz vermutet und über die er auch spricht, also die man auch wahrnimmt aus dem, was er sagt, dass das überhaupt nicht die Realität der allermeisten Frauen in diesem Land abbildet und von vielen anderen Menschen auch eben nicht. Also da, glaube ich, ist die Welt von Friedrich Merz relativ überschaubar begrenzt.
Vielleicht noch mal zu der neuen Situation, in der ja auch Sie sich befinden. Bei der Ampel war die Frauenministerin eine Grüne, jetzt ist Ihre Partei in der Opposition. Wie fühlt es sich denn an, wenn man zwar kritisieren kann, aus der Oppositionsrolle heraus, aber in weiten Teilen ja dann doch dem Handeln von Schwarz-Rot ausgesetzt sein wird?
Also erstmal ist es ganz normale demokratische Gepflogenheit, dass nach einer Wahl die Mehrheiten gebildet werden. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich bin an dieser Stelle wirklich eine Verfechterin von demokratischen Grundsätzen und eine ordentliche Oppositionspolitik gehört genauso dazu wie die Regierungsbeteiligung. Der Rollenwechsel ist jetzt tatsächlich hart. Ich sage aber auch ganz offen, ich bin und hoffe sehr, obwohl wir jetzt natürlich eine andere Politik erwarten werden und erwarten müssen, als wir das unter grüner Fahne im Familien- und Frauenministerium gesehen haben, dass es trotz allem auch in dieser Regierungskonstellation Fortschritte bei der Gleichstellung, bei der Diversität, bei Feminismus, bei all den Fragen der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, die wir aufgrund von Geschlecht oder von queerem Leben oder von rassistisch bedrohten Gruppen von Menschen, dass wir diesen Fortschritt weitergehen werden. Ich hoffe wirklich sehr und bin da sehr daran interessiert, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lame, gebe ich mal zu, aber ich hoffe, dass mit Karin Prien, die jetzt die designierte Ministerin ist, dass wir hier Fortschritte machen, gemeinsam.
Aber ich finde gar nicht, dass das lahm klingt. Ich finde ja, dass Sie sehr energiegeladen und auch durchaus optimistisch klingen. Und das ist ja schon auch erstaunlich. Sie machen jetzt seit so vielen Jahren Politik in einem absolut anstrengenden Job als Abgeordnete. Da muss man ja auch mit vielen Ernüchterungen und Frustrationen und Enttäuschungen zurechtkommen. Aber Sie wirken ja alles andere als ermüdet oder desillusioniert. Wie machen Sie denn das?
Ich kann das nicht genau sagen, woher das kommt. Ich sage jetzt mal, ich habe mich ja auch vor vielen, vielen Jahren entschieden, Politik zu machen. Und es ist eine Entscheidung, mit Leidenschaft für Verbesserung zu kämpfen und für Gerechtigkeit.
Also die Welt besser zu machen?
Ja, eindeutig. Also ich bin angetreten,
um
die Welt besser zu machen. Also vor allen Dingen gerechter zu machen.
Ja, so würde ich das auch immer sagen.
Ja.
Es klingt ja auch immer so ein bisschen platt und ein bisschen naiv. Das kann ich sagen, weil wie gesagt, es ist auch immer mein Spruch. Aber ich finde, die Welt muss besser werden und dafür muss man was tun, oder?
Und wissen Sie, der Punkt ist, dass ich denke, dass wir schon auch vieles geschafft haben. Wir haben in diesem Land viele Dinge besser gemacht. Also wir haben viele Ungerechtigkeiten verändert und verbessert. Wir haben Gesetze aus der Welt geschaffen, die die Menschen diskreditiert oder diskriminiert haben. Völlig ohne Sinn und Verstand. Also das
also die Diskriminierung
ohne Sinn und Verstand.
Und ja, Sie als Lesbe, haben Sie das denn unmittelbar in Ihrem Leben erlebt?
Ich persönlich bin relativ selten angegriffen worden. Die Angriffe nehmen zu. Also ich gebe ganz offen zu, dass in den letzten Jahren die Angriffe auch aufgrund meines Lesbischseins, dass sie zugenommen haben. Also dass Frauen, die nicht in eine Normalisierung oder eine Normierung passen, glaube ich, insgesamt mehr Angriffe erleben. Also es ist, also das, was ich schwer verdaubar finde, ist gerade, was passiert in den USA. Dass mit einer rasanten, mit einem hohen rasanten Tempo gerade wahnsinnig viel zurückgedreht wird an Errungenschaften. Also dass wir dahin kommen, dass Frauen anhand der Länge der Haare auf einmal definiert werden. Also Frauen insgesamt definiert werden über Aussehen. Ich meine, das sind Kämpfe, die wir seit Jahren, Jahrzehnten führen. Auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. Und das ist, ich bin ja auch international frauenpolitisch unterwegs, dass diese Rückschritte mit so einem Tempo gerade vollzogen werden, das finde ich wahnsinnig erschreckend. Und an der Stelle ist es nicht nur so, dass ich denke, ich habe Leidenschaft für die Verbesserung der Welt, sondern da kriege ich auch in der Tat Wut. Da kriege ich richtig Wut. Und da denke ich mir, jetzt erst recht dagegen halten. Das ist wirklich eine Ausgeburt des Patriarchats, was wir da erleben. Das geht überhaupt nicht.
Sie haben das ja eben schon kurz erwähnt. Was ich daran wirklich gruselig finde, ist, dass da ein durchgeknallter Kerl herkommt, allerdings natürlich mit der entsprechenden Unterstützung aus seiner Entourage und leider auch aus der Bevölkerung. Und dann geht es um Rechte von Frauen und queeren Menschen, die in Jahrzehnten erstritten wurden und die sind von einem Moment auf den anderen weg.
Ja, und sie werden sogar aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Also sie werden
genau, Geschichtsklitterung ohne Ende.
Sie werden, ich bin auch nicht nur studierte Filmwissenschaftlerin, sondern auch Historikerin. Ich finde das unfassbar, dass man einfach aus der Erinnerung Menschen tilgt und dass man Errungenschaften, die auch zum Beispiel beim Militär oder auch bei vielen anderen Bereichen, gerade mit dem Bereich der Frauenrechte und so weiter, der Diversität, auch verbrieft sind, in den Dokumenten, dass die vernichtet werden. Das ist unfassbar für mich.
Ja, und was ich auch so irre finde, dass das auch in der Sprache so läuft, dass es in den USA, das hat in der letzten Folge dieses Podcast meine Gesprächspartnerin aus den USA erzählt, dass eben bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt werden sollen in der Öffentlichkeit und von öffentlichen Websites verschwinden sollen.
Ja. Ich hoffe sehr, also wenn wir schon da sind, an dieser Stelle mal ganz kurz den Blick darauf, was wird uns jetzt erwarten mit dieser neuen Regierung? Ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht genau so eine Tendenz hier auch in Deutschland erleben. Ich hoffe sehr, dass Friedrich Merz in gewisser Weise so ist, wie man ihn wahrnimmt, wie ich es eben auch beschrieben habe. Es gibt ein Weltbild in dem ich mich nicht befinde, in dem sich Friedrich Merz befindet, aber ich hoffe, dass es nicht genau von dem gleichen Geist geprägt ist, den wir jetzt aus den USA kennen.
Naja, das Problem, denke ich, ist ja auf jeden Fall, dass sich die CDU, CSU von der AfD ja schon hat treiben lassen, was die Migrationspolitik angeht. Und dann fragt man sich ja tatsächlich, ob das an anderen Stellen auch so weitergeht. Wir haben ja eben schon kurz über das Personal gesprochen. Karin Prien soll das Ministerium übernehmen. Finden Sie die Frau gut an dieser Stelle?
Ich bin sehr gespannt auf Karin Prien. Ich kenne sie tatsächlich wenig, weil sie ja in Schleswig-Holstein Bildungsministerin ist. Noch. Und ich hoffe sehr, ich habe jetzt auch unterschiedliche Dinge über Karin Prien wahrgenommen. Ich bin zumindest jetzt mal so ein bisschen positiv eingestellt dahingehend, dass ich Karin Prien als nicht so konservativ wahrgenommen habe, also dass manche Äußerungen klingen ganz gut und vernünftig. Was ich aber sagen muss, sie wird als Bildungsministerin wahrgenommen und das ist aber ein Ministerium, was für Familie, Frauen, Senioren, Jugend und Bildung jetzt stehen soll. Die große Gefahr ist, dass einfach Teile dieses Ministeriums, was ich sag jetzt mal eigentlich ein Gesellschaftsministerium für mich ist, das wäre auch der Begriff, den ich dafür sinnvoll hielte, zumindest könnte man darüber mal nachdenken, dass wir auf, also dass es einfach Themen gibt, die untergehen werden. Und das Wort Frauen, hoffe ich sehr, dass das nicht dabei untergeht. Das ist ja eine große Gefahr.
Es gibt ja das Gerücht, dass eben der Begriff Frauen aus dem Namen des Ministeriums getilgt werden soll. Das Ministerium würde ja dann eben heißen Ministerium für Familie, Senioren, Jugend und Bildung und ohne Frauen.
Ja und? Was wäre daran so schlimm? Ist doch auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
He's Mr. Know-it-all.
Frauenpolitik, Frauenforschung, Frauenquote, alles Blödsinn. Zeit, dass endlich mal aufgeräumt wird mit diesen weiblichen Kuschelecken, mit diesen Schrebergärten. Passen die etwa damit zusammen, dass ihr eigentlich überall mitmischen wollt? Am liebsten würdet ihr wohl noch Papst werden. Naja, ist ja gerade eine Stelle frei. Immer jammert ihr rum, dass ihr eigentlich gleichberechtigt sein wollt, aber dann auch Sonderrechten bestehen. Ja. Bei uns in alles reingrätschen, aber gleichzeitig euer eigenes Reich pflegen, wo man euch mit euren speziellen Bedürfnissen pampern kann. Hört mir doch auf. Und bitte nichts wie weg mit diesem Frauennamen aus dem Familienministerium. Schließlich solltet ihr auch nicht vergessen, bei Familie seid ihr doch automatisch mitgemeint. Na, außerdem, gibt's etwa ein Ministerium für Männer? Genau, eben nicht. Und hat das uns Männern etwa geschadet?
Frau Schaus, Sie haben ja sicherlich auch von diesem Gericht gehört. Hat der Mansplainer nicht vielleicht doch ein bisschen recht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn der Name Frauen aus dem Ministeriumsnamen verschwinden würde, weil wir keinen Schrebergarten beanspruchen können, wenn wir sagen, wir wollen gleichberechtigt sein?
Also ich kann nur sagen, dass es, glaube ich, nach so vielen Jahrzehnten mit einem Ministerium für Frauen schon ein hartes Ding wäre, wenn diese Regierung das Wort einfach tilgen würde. Das Wort Frauenministerium heißt deswegen so, weil es eine Menge Baustellen gibt, die wir zu bearbeiten haben in einer Gesellschaft, in einer Demokratie. Und ich würde mal hoffentlich sagen, dass auch diese Regierung den Anspruch auf eine funktionierende, gute Demokratie hat, an der wir alle arbeiten müssen, in diesen Zeiten erst recht. Und das muss doch beinhalten, dass wir über die Frage von Gleichstellung allemal reden müssen. Das wird aber nicht passieren, wenn dieses Ministerium nicht mehr Frauenministerium heißt.
Wir können gern darüber reden, für Frauen kein extra Ministerium einzurichten, von dem Moment an, wo es tatsächlich nur noch auf Augenhöhe abgeht, was Männer und Frauen und Minderheiten angeht.
Wenn wir den Gender Pay Gap nicht mehr haben, wenn Frauen für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen.
Wenn es keine geschlechtsspezifische Gewalt mehr gibt.
Wenn es natürlich die gesamte Gewalt nicht mehr gibt und wenn wir auch die Entscheidung über den eigenen Körper, den Schwangerschaftsabbruch selber entscheiden zu können, wenn wir das alles erreicht haben, dann sage ich jetzt einfach mal, wenn die gleiche Grundlage, die gleichen Rechte in jeglicher Form für Frauen auch gelten und das heißt für mich eben auch, das kann unterschiedlich gelagert sein, das können Frauen auch anders für sich entscheiden in ihrem Leben, was sie machen möchten und Männer können für sich entscheiden, was sie machen möchten, aber dass die Entscheidungsfreiheit für alle gilt, dass wir die Frage von Care-Arbeit fair verteilt haben, dass Frauen im Alter nicht mehr diejenigen sind, die von Armut besonders bedroht sind oder Alleinerziehende. Oder dass eben vor allen Dingen Frauen mit Migrationshintergrund die allermeisten untersten Bevölkerungsschichten abbilden, dass diese Realitäten, dass wir die nicht mehr haben, dass wir da eine Gleichberechtigung geschafft haben, dann können wir darüber reden, dass wir ein Frauenministerium nicht mehr brauchen.
Dann reden wir nur noch von Menschen.
Ja.
Kommen wir doch mal zum Koalitionsvertrag, also zu den Teilen, die eben Frauen und queere Menschen besonders betreffen. Erstmal so eine Gretchenfrage. Wie feministisch ist denn in Ihren Augen der Koalitionsvertrag? Oder ich kann ja auch mal harmloser fragen, wie gerecht ist er für die Frauen im Land?
Also ich finde den Koalitionsvertrag insgesamt relativ ambitionslos. Also es werden Dinge beschrieben, aber sagen wir mal, die großen Linien oder die großen Ziele, auch Veränderungen, die jetzt angestrebt werden, auch zum Thema mehr Gleichberechtigung, gleicher Lohn, Gewaltschutz und Gewalthilfe eben auch noch wirklich bis in die Details mal zu definieren, das macht der Koalitionsvertrag alles nicht. Zu Paragraph 218 gibt es gar keine Aussage. Zur Queerpolitik sind Nichtsätze darin enthalten. Also Diskriminierungsschutz ist ein Selbstverständnis. Das kommt eigentlich, das muss man nicht explizit nochmal erwähnen. Die Frage, was für eine Gesellschaft möchte diese Koalition? Auf was möchte diese Koalition hinarbeiten?
Haben Sie darauf eine Antwort?
Nee, ich sehe das einfach leider nicht. Ich habe das Gefühl, also ich habe ja auch den Koalitionsvertrag vor 3,5 Jahren mitverhandelt und auch das Kapitel zur Gleichstellung. Und ich weiß, dass wir auch einiges von dem, was wir uns vorgenommen haben in der Regierungszeit als Grüne, noch gerne erreicht hätten, was wir leider nicht erreichen konnten. Es gab auch mit den Koalitionspartnern da nicht immer eine leichte Verhandlung und Das bedauere ich sehr. Aber ich weiß eben auch, wie man ambitioniert an Dinge herangehen könnte. Das sehe ich in diesem Koalitionsvertrag nicht. Es gibt einige Dinge, die ganz gut nochmal aufgenommen worden sind. Auch gerade im Bereich der Gewalthilfe oder des Gewaltschutzes ist zum Beispiel, sind einige sehr, sehr gute Ziele beschrieben.
Genau, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, da können wir drüber reden.
Aber die großen Linien fehlen.
Die großen Linien, das haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dazu würde ja auch gehören, dass man etwas dazu sagt, wie sich Frauen- und Gleichstellungspolitik in Deutschland so einfügt in ein internationales Gefüge. Also inwieweit man sich zum Beispiel absetzen will von Tendenzen, wie wir sie gerade in den USA unter Trump beobachten.
Ja. Oder dass man aktuell darauf reagiert, um das nur einmal kurz zu erwähnen, wenn man sieht, dass zum Beispiel wirklich auch gerade auch in der Entwicklungszusammenarbeit Programme von USA oder anderen Ländern gestrichen werden, wissend, dass vor allen Dingen Frauen
kein Geld dafür ausgegeben werden soll.
Genau, dass eben auch Programme, wo gerade Frauen auch in die Selbstständigkeit kommen oder anderes oder Mädchen unterstützt werden, auch in der Frage von Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper, über Verhütung und anderen Dingen. Da muss man an dieser Stelle auch die Verantwortung, die wir da haben in der Welt, muss man auch anders ernst nehmen. Ich habe nicht verstanden, warum das im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nicht möglich war, dass die da an dieser Stelle mehr herausgearbeitet haben.
Und das mit dem Paragraph 218 schmerzt sich schon auch sehr, ne? Also die Ampel hat ja die ganze Zeit daran gearbeitet, leider Gottes ergebnislos, dass dieser verdammte Paragraph endlich aus dem Strafgesetzbuch verschwindet.
Ja, bis zu einem gewissen Grad hat die Ampel daran gearbeitet. Wir haben im Koalitionsvertrag ja aufgrund des Widerstands der FDP nicht verabreden können, dass wir den Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen, sondern wir haben nur
die
Kommission verabreden können.
Aber die Kommission hat leider gesagt, er soll verschwinden.
Genau.
Und es ist nicht passiert.
Die Ampel hat das, also die Regierung
nicht leider
hat das
gesagt, sondern ich freue mich natürlich, dass die Kommission das gesagt
hat. Ja, die Kommission hat super gearbeitet. Das ist eine großartige Kommission, eine unabhängige Kommission gewesen. Eine Kommission, die das mit großartigen Juristinnen und Wissenschaftlerinnen gemacht hat. Aber letztendlich ist der Gesetzentwurf, der ins Parlament eingebracht worden ist, ein Gruppenantrag gewesen von Parlamentarierinnen. Und ich habe das mit Kolleginnen initiiert. Ich habe das ja in
Fraktionsübergreifend
habe ich quasi das Ding in die Hand genommen und habe das initiiert mit einer Kollegin. Und da sind dann 328 Kolleginnen und Kollegen aufgesprungen. Und das ist in der Tat ein Novum gewesen. Und letztlich an FDP und Union, die sich verweigert haben, das ganze Verfahren am Ende auch in die Abstimmung kommen zu lassen. Die haben uns einfach an dieser Stelle wirklich auch die parlamentarischen Verfahren verweigert. Haben wir es leider nicht.
Die Frauen mal wieder verhungern lassen mit ihren Bedürfnissen.
Das ist in der Tat sehr bitter gewesen. Ich kann sagen, das ist extrem bitter, aber der Kampf geht weiter.
Was ich ja lustig finde im Koalitionsvertrag, da wird ja Vätern, die keinen Unterhalt zahlen, angedroht, dass ihnen der Führerschein entzogen wird. Das ist doch endlich mal eine klare Kante an dem Punkt, oder? Weil das tut doch diesen Vätern richtig weh.
Ja, das ist ein gutes Beispiel von einem funktionierenden Weg, dass die Unterhalt verweigern zu zahlen, an einer Stelle getroffen werden, wo sie sich möglicherweise bewegen. Das Beispiel, was die Regierung jetzt in ihrem Koalitionsvertrag da vorsieht, das ist von einer erfolgreichen Mitarbeiterin einer Gemeinde, ich weiß gar nicht genau, welche Stadt es war, oder in einer Stadt in Deutschland, die hat das genauso gemacht, die Väter, die den Unterhalt verweigert haben zu zahlen, denen wurde der Führerschein bzw. das Auto entzogen. Und es gab keine Stadt, in der so viel Unterhalt gezahlt wurde.
Großartig. Also an dem Punkt haben wir ja auf jeden Fall Hoffnung. Weniger hoffnungsvoll bin ich ja an dem Punkt, wo es um die Parität geht. Also wenn man sich den Bundestag anguckt, da gibt es weniger als ein Drittel weibliche Abgeordnete. Und trotzdem ist im Koalitionsvertrag kein Wort von einem Paritätsgesetz die Rede. Auch daran hatte ja die Ampel schon gearbeitet. Also ein Paritätsgesetz, das einfach festschreibt, dass Frauen, so wie sie in der Bevölkerung zur Hälfte vertreten sind, dass sich das auch im Parlament widerspiegeln muss und dass deswegen die Listen der Parteien anders aufgestellt werden müssen.
Ja, Das ist tatsächlich wirklich auch richtig bitter, weil es auch in der Union ja viele Stimmen gibt, die über Parität sprechen. Also zumindest sind es Frauen und es sind auch großartige Frauen wie die Professorin Rita Süssmuth.
Ja, Rita Süssmuth, wie viele Jahrzehnte kämpft diese CDU-Frau für Frauenrechte? Das ist doch einfach großartig, oder?
Ja, das ist großartig. Rita Süssmuth ist wirklich auch echt eine Vorbildpolitikerin, auch für mich. An dieser Stelle auch sehr beharrlich. Trotzdem ist das wie weggeblasen. Es kommt einfach nicht im Koalitionsvertrag vor. Und ich kann nur sagen, dass es auch nichts nutzt, wenn man da jetzt weiter drüber redet. Also ich habe in der Wahlrechtskommission gesessen, über ein Jahr lang intensiv darin gearbeitet. Wir haben über ein Paritätsgesetz oder über die Parität in einem Wahlrecht intensiv diskutiert. Die Verweigerung von Unionsseite, aber auch von der FDP war so, natürlich auch von der AfD, aber dies war so hardcore. Es war einfach nicht zu machen, dass die in irgendeiner Weise einsehen, dass ein Paritätsgesetz hier weiterhelfen würde. Was wir aber wissen, das würde helfen.
Also was ich am Koalitionsvertrag wirklich super ärgerlich finde, ist, da gibt es ja so ein paar trojanische Pferde. Für mich ist der Begriff ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie genau so ein trojanisches Pferd. Das kommt erstmal hübsch daher, aber was sich dahinter verbirgt, sind doch wirklich diese alten patriarchalen Strukturen. Denn wenn man sagt, ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie, dann müsste das doch bedeuten, dass es sowas wie Gender Budgeting gibt, also dass Geld umverteilt wird und auf der anderen Seite auch, dass Gesetze danach überprüft werden, was es eben für unterschiedliche Geschlechter bedeutet.
Ja, und man muss eine Idee dazu haben, wie man Gesetze dahingehend überprüft. Und da muss man die Gesetzesfolgenabschätzung dann einbeziehen. Also man kann das als Begriff setzen, dann aber als hohles Wort, als Worthülse ist eine übergreifende Gleichstellungsstrategie nur dann wirksam, wenn man sie auch wirklich füllt. Und den Willen sehe ich auch in dem Koalitionsvertrag nicht. Ich bin aber trotz allem gespannt.
Leider hat das aber die Ampel auch nicht hingekriegt, wo die Grüne ja immerhin Frauenministerin war.
Ganz sicher, das ist, also ich will auch gar nicht abstreiten, dass wir alles, was wir da reingeschrieben haben, in den Koalitionsvertrag umsetzen konnten. Das haben wir ja nicht. Erstens haben wir die ganze Zeit nicht bis zum Ende gehabt. Und dann haben wir natürlich auch ganz viel Auseinandersetzung innerhalb der Ampel gehabt. Auseinandersetzungen, die vor allen Dingen auch bei der Gleichstellungspolitik problematisch waren. Und zum Beispiel waren eine Gleichstellungsstrategie war nicht zu einen mit allen Ministerien. Das ist tatsächlich so. Und das waren FDP-Ministerien. Es war auch nicht immer einfach mit dem Kanzleramt übrigens.
Also das Beharrungsvermögen der Herren ist offenbar ausgesprochen stark und das wird sich ja sicherlich auch nicht so schnell ändern. Sie haben vorhin gesagt, beim Gewaltschutz für Frauen, da gibt es ein paar positive Seiten und auch die Frauenverbände loben ja durchaus, dass sich beim Gewaltschutz was getan hat.
Das stimmt, genau. Also da ist wirklich auch nochmal das ganze Thema digitale Gewalt berücksichtigt, das wird sehr klar adressiert. Es ist auch die Investition in Prävention, in Täterarbeit, Schutzstrukturen, davon ist die Rede. Das ist alles gut und es geht auch beim Umgangsrecht, das ist ein ganz zentraler Punkt. Beim Umgangsrecht geht es darum, wirklich hier jetzt endlich auch gesetzlich nachzuschärfen, wirklich auch klar zu machen, dass ein gewalttätiger Partner, ein Vater eben, dass das beim Umgangsrecht eine Rolle spielen muss.
Aber dazu gibt es ja nur einen einzigen Satz. Danach wollte ich Sie ja noch fragen. Finden Sie das wirklich ausreichend? Also ich finde es toll, dass eben dieser Satz überhaupt drin steht. Nach dem Motto, wenn ein Elternteil, und in der Regel geht es ja dann um den Vater, gewalttätig oder missbräuchlich mit Frau oder Kindern umgegangen ist, dann muss man das berücksichtigen, wenn es um das Sorge- und Umgangsrecht geht.
So ist es.
Denn bisher ist es ja so, dass es eine massive Väterrechtslobby gibt, die es ja sogar geschafft hat, ganz viele Gerichte zu beeinflussen und dass es tatsächlich eine skandalöse Rechtsprechung häufig gibt, dass ein Vater, der gewalttätig war, dass der trotzdem weiterhin ein Umgangsrecht mit seinen Kindern hat.
Ja, das ist ein unfassbares Phänomen, was ich auch bis heute nicht verstehe. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass dieser Satz im Koalitionsvertrag steht. Das muss ich ehrlicherweise auch sehr, sehr positiv anmerken und hoffe sehr, dass daraus genau die veränderte Gesetzgebung erfolgt, die wir dringend brauchen zum Schutz von Kindern, zum Schutz von Frauen vor den gewalttätigen Partnern, wo sie getrennt von leben. Aus der Erfahrung kann ich sagen, es könnte sein, dass das ausreichend ist, um den entsprechenden Verantwortlichen im Justizministerium, im Frauenministerium
Beine zu machen.
Genau. Naja, die können diesen Satz quasi nehmen und sagen, wir machen das jetzt daraus. Wir machen jetzt endlich aus diesem großen Unrecht, machen wir jetzt tatsächlich eine Gesetzgebung, die die Frauen und die Kinder entsprechend schützt und eben an dieser Stelle etwas gerade rückt, wo die Gerichte aus meiner Sicht wirklich auch komische Kommentierungen und komische Urteile gesprochen haben.
Das heißt, Sie hoffen auch darauf, dass der Koalitionsvertrag, der ja an vielen Stellen, was Frauenpolitik und Frauenrechte angeht, sehr vage und unpräzise ist, dass es dann in den Ministerien und bei den jeweiligen Fachleuten tatsächlich dazu kommt, dass viele Sachen umgesetzt werden?
Also da gilt der schöne Satz, wo ein Wille, da ein Weg. Also was zumindest der Koalitionsvertrag hergibt, wenn da ein Satz steht, so ein Satz, wie wir den gerade beim Umgangs- und Sorgerecht stehen sehen, dann könnte eine Justizministerin und eine Frauenministerin genau das daraus machen. Also die Legitimation, dadurch, dass es im Koalitionsvertrag steht, würde aus meiner Sicht eigentlich reichen zu sagen, wir haben das zusammen beschlossen. Aber das kann ich aus 3,5 Jahren Erfahrung sagen, das reicht manchmal eben nicht aus. Da haben wir im Koalitionsvertrag Sachen aufgeschrieben und wir haben uns als Grüne dann vehement dafür eingesetzt. Und trotzdem hat dann der Koalitionspartner, oft eben die FDP, aber manchmal eben auch FDP und SPD, die Dinge ausgebremst. Das war eine bittere Erfahrung. Ich hoffe, dass das in dieser Koalition, in dieser Kleiko, anders funktionieren wird.
Ja, ja, weil leider ja auch ein Koalitionsvertrag und gerade dieser natürlich auch sehr interpretationsoffen ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Also wäre ich jetzt die nächste Justizministerin, ich würde aus diesem Satz was machen.
Ja, Sie. Das glaube ich Ihnen sofort. Sagen Sie, die Rechte von queeren Menschen. Im Koalitionsvertrag steht, wir verpflichten uns, queeres Leben vor Diskriminierung zu schützen. Aber Sie haben es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, das ist doch eigentlich Pflicht in einem Rechtsstaat.
Absolut. In einem Rechtsstaat muss man die Diskriminierung als das benennen, was es ist, und muss man als Rechtsstaat auch sagen, Diskriminierung geht nicht, egal gegen wen. Und deswegen ist das ein Satz, der ein Selbstverständnis ist.
Aber was ich auch ziemlich perfide finde, ist, da steht so ein Satz, der ja erstmal auch ganz gut klingt, und dennoch finde ich, wenn man nur 2, 3 Zeilen weiterliest, findet sich dann eine Erklärung, wo ich das Gefühl habe, die ist so übel geframed, also wenn es um das Selbstbestimmungsgesetz geht. Also beim Selbstbestimmungsgesetz, das sollte ja eigentlich erst in 5 Jahren evaluiert werden, mhm, und jetzt schon im nächsten Jahr. Und da heißt es ja, beim Selbstbestimmungsgesetz im Koalitionsvertrag, besonderer Fokus soll auf die Auswirkung auf Kinder und Jugendliche gelegt werden bei der Evaluierung. Was heißt denn das?
Ja, das ist das, was die Union die ganze Zeit beim Selbstbestimmungsgesetz ja auch immer wieder versucht hat, gegen das Selbstbestimmungsgesetz zu fahren, dass das eine Gefahr für Kinder und Jugendliche sei, dass es eine Beeinflussung darstellt, dass Kinder und Jugendliche an dieser Stelle vor einer Fehlentscheidung geschützt werden müssen.
Weil sie die Freiheit haben, an bestimmten Stellen zu entscheiden.
Ja, und ich sag jetzt mal, das ist das, was man daraus lesen kann. Ich sag auch, dass das Selbstbestimmungsgesetz, ich will es noch mal einmal in Erinnerung rufen. Wir haben uns als Ampel das ja nicht einfach ausgedacht, sondern es hat jahrzehntelang eine Diskriminierung von transgeschlechtlichen Menschen gegeben und das Bundesverfassungsgericht hat uns einen Auftrag gegeben. Und daraus ist ein Selbstbestimmungsgesetz geworden, was der Selbstbestimmung von Menschen gerecht wird, und zwar unter Rahmenbedingungen, die sehr gut von Fachleuten geprüft wurden. Übrigens auch von Menschen, die kinder- und jugendpolitisch eine Einordnung gegeben haben. Sonst wäre dieses Gesetz, glaube ich, auch nicht so in der Breite mitgetragen worden. Und dass die Union das jetzt zurückdrehen will, ist schon ein Hammer. Aber es gibt eben ja auch noch andere Bereiche im queerpolitischen Bereich, die sind richtige Baustellen.
Das Abstammungsrecht.
Das Abstammungsrecht. Wir haben jeden Tag, erleben wir einen Verfassungsbruch, in dem zum Beispiel wirklich zwei Mütterfamilien, lesbische Paare mit Kindern nicht die gleichen Rechte haben wie Heteropaare. Also das heißt, ein Kind, was in eine lesbische Beziehung geboren wird, ein Wunschkind, hat nicht von Anfang an zwei rechtliche Eltern. Da geht's ja darum, dass es eine Absicherung für ein Kind geben muss, von Geburt an. Was in jeder anderen Beziehungsebene, ob verheiratet oder nicht, für ein Kind ein normaler Zustand ist.
Es geht also ums Kindeswohl.
Es geht ums Kindeswohl und es wird aus meiner Sicht versäumt, dass dieser Koalitionsvertrag Familien, und zwar Regenbogenfamilien, zwei Mütterfamilien, endlich gleichstellt. Dieses Ziel versäumt diese Regierung in diesem Koalitionsvertrag. Das nehme ich sehr übel.
Aber sagen Sie, wenn es ein Verfassungsbruch ist, weil eben Regenbogenfamilien diskriminiert werden, dann kann man doch auch vor das Bundesverfassungsgericht gehen.
Das liegt auch vom Bundesverfassungsgericht. Es liegen mehrere Verfahren vom Bundesverfassungsgericht. Das wird wahrscheinlich jetzt auch über das Bundesverfassungsgericht dann zu lösen sein.
Lassen Sie uns noch einmal kurz über die Asyl- und Migrationspolitik reden. Die ist ja extrem restriktiv. Und die CDU/CSU redet ja gerne von der sogenannten Migrationswende. Und ich habe den Eindruck, das fällt Frauen und Kindern hauptsächlich auf die Füße, was da geplant ist.
Ja,
also zum Beispiel soll ja das Freiwillige Bundesaufnahmeprogramm, Zitat, so weit wie möglich beendet werden. Und dann ist auch noch explizit der Bezug zu Afghanistan da. Also die tun ja so, als würden die Taliban morgen hingehen und sagen, Frauen und Mädchen haben Menschenrechte.
Es ist ein Desaster, um das mal ganz klar zu sagen. Es ist menschenrechtlich wirklich und frauenrechtlich ein Desaster, dass der Familiennachzug, das ist ein Punkt, aber auch die Bundesaufnahmeprogramme, insbesondere mit Blick auf Afghanistan, ausgesetzt werden, dass an dieser Stelle Frauen und Mädchen die größte Gruppe der Leidtragenden sind, die hier tatsächlich einfach da übersehen werden, wo sie am meisten Hilfe brauchen, weil sie an Leib und Leben bedroht sind. Also es geht um Gewalt, es geht darum, dass Frauen und Mädchen wirklich ihr Leben lassen in den Ländern, wo sie nicht dann mehr herkommen
können. Und queere Menschen auch, um die geht es auch.
Und queere Menschen geht es natürlich auch. Und es geht um jede Form von verfolgten Gruppen, marginalisierten Gruppen in den Ländern jeweils unterschiedlich. Auch aus religiösen Gründen gibt es ja auch Verfolgungen. Und die Bundesaufnahmeprogramme und auch die Verpflichtungen, die wir da einzugehen, oder die Verpflichtungen, die wir als Land haben, die Menschenrechte zu wahren, auch aufgrund unserer Vergangenheit, das wird mit einem Federstrich in diesem Koalitionsvertrag rausgestrichen. Das macht die Union, das trägt die SPD mit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Desaster, frauenrechtlich, queer, politisch ein Desaster.
Genauso wie das eheunabhängige Aufenthaltsrecht. Also,
ja,
dass Frauen, Migrantinnen, die hier von Gewalt betroffen sind, hauptsächlich von häuslicher Gewalt, dass die unabhängig von ihrem Ehepartner ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und davon ist auch überhaupt keine Rede.
Das ist eins der Dinge, das ist ja die Vervollständigung der Istanbul-Konvention, die wir eigentlich vorbehaltlos umsetzen müssen. Umgesetzt haben müssten schon längst.
Weil wir seit vielen Jahren die Istanbul-Konvention unterschrieben haben.
Das haben wir, genau. Und ich sage auch sehr klar, auch mit eigener Kritik, wir haben im Rahmen der Ampel auch das unabhängige Aufenthaltsrecht, den unabhängigen Aufenthaltstitel noch nicht geschafft. Das wäre ein Projekt gewesen, was in den letzten Monaten der Regierung noch hätte geschafft werden können. Das war auch tatsächlich quasi in der Mache. Und es ist mit dem Bruch der Koalition nicht mehr dazu gekommen. Ich sage trotzdem, ich will das sehr deutlich machen, das hätte ich erwartet, dass man das auf jeden Fall jetzt noch schafft und dass auch an dieser Stelle sich die SPD durchsetzt und sagt, wir müssen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention diesen unabhängigen Aufenthaltstitel von Frauen, das müssen wir jetzt hier reinschreiben. Das ist ja de facto so, dass eine Frau, die sich aus Gewaltgründen von ihrem Partner trennt und keinen Aufenthaltstitel hat, unabhängig von der Ehe, wieder zurück muss in das Land. Also die ist tatsächlich, das ist so eine Klarheit darüber, dass eine Frau sehenden Auges in die, entweder in der Gewalt belassen wird oder in eine Gewaltsituation zurückgeschickt wird. Das ist unfassbar.
Und das macht doch auch vieles, was die Koalition eben an Gewaltschutz verspricht, macht es doch wieder unglaubwürdig. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass dieser Koalitionsvertrag an vielen Stellen total ambivalent ist. Also um es mal deutlich zu sagen, sie bauen auf der einen Stelle auf, was sie an anderer Stelle mit dem Hintern wieder einreißen.
Das ist eine Grundhaltung, die ich habe oder die ich haben muss als Regierung. Wenn ich von Gewaltschutz oder von Gewalthilfe spreche, dann muss die für alle, die von Gewalt betroffen sind, gelten. Ich kann keinen Unterschied machen, ob eine Frau einen Migrationshintergrund und keinen eigenen Aufenthaltstitel hat, dann muss ich dafür sorgen, dass sie diesen Schutz bekommt, weil es geht doch darum, dass diese Frau Schutz bekommt. Wenn jemand von Gewalt, von häuslicher Gewalt bedroht ist, dann ist es egal, ob es eine Frau ist. Es muss auch bei einem Mann, der von häuslicher Gewalt bedroht ist, einen Schutz geben. Und jede Transperson und jede nicht-binäre Person muss davon geschützt werden vor dieser Gewalt. Und den Unterschied zu machen, weil eine Frau einen Migrationshintergrund hat, fassen wir das Thema nicht an, weil wir machen ja eine Migrationswende. Daher kommt ja sowas wie, da lassen wir die Finger besser davon, dass eine Frau nicht den eigenen Aufenthaltstitel bekommt. Von wie vielen Frauen, bitteschön, reden wir denn hier? Das ist doch eine Dimension.
Eine Handvoll.
Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind es ein paar mehr als eine Handvoll. Aber es ist trotz allem so, dass man, finde ich, hier einfach sehenden Auges Menschen und Frauen vor allem in einer Gewaltsituation lässt, das finde ich inhuman.
Um am Schluss vielleicht noch zu etwas Positivem zu kommen, gibt es denn Sachen im Koalitionsvertrag, die Sie besonders freuen? Also haben Sie zum Beispiel das Gefühl, dass beim Punkt Frauen werden ökonomisch gleichgestellt oder unabhängiger gemacht, dass da was passiert, denn das Ehegattensplitting bleibt ja nach wie vor.
Nee, das ist also die gleichstellungspolitische Linie, das habe ich ja eben schon mal gesagt, aber vielleicht um es konkret zu machen, die fehlt mir wirklich. Also so wirklich zu sagen, wir machen jetzt, ne, wir wollen, dass Frauen die gleiche Macht und die gleiche Repräsentanz haben. Wir wollen, dass Frauen auch im Arbeitsrecht gleichgestellt werden, dass wir gucken, dass wir die Care-Arbeit, dass wir an dieser Stelle mit dem Elterngeld einen größeren Schritt machen. Also das ist mir ein bisschen vage im Koalitionsvertrag. Kann sein, dass die daraus was machen. Aber wenn wir über die gleiche Bezahlung oder über die Frage der Unabhängigkeit reden, auch vom Ehegattensplitting einen Schritt uns erwarten, der, sage ich jetzt mal, zumindest die Abhängigkeit von Frauen verringert, ja, wenn wir das Ehegattensplitting endlich mal anfassen würden, dann hätte ich größere Hoffnung. Aber das kann ich alles nicht erkennen. Und das ist das, was ich meine mit dem, es ist ambitionslos. Da fehlt mir die Leidenschaft dafür, diesem Spirit von Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft herzustellen. Es geht um was anderes hier. Es geht darum, Dinge nicht anzufassen, die möglicherweise schwierig sind und
Ärger
und Gruppen,
in der Koalition verursachen könnten.
Ja, und Gruppen, die eine große Lobby haben, werden besonders gesehen. Und es ist erkennbar, dass Frauen, insbesondere Alleinerziehende und Frauen, vor allen Dingen auch mit Migrationsgeschichte, dass queere Menschen, dass all das keine Gruppen sind, die eine große Lobby haben. Und das ist auch ein Rückfall in alte Zeiten. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und jetzt kenne ich mich mit Oppositionspolitik gut aus. Von daher, mein Instrumentarium ist geschärft.
Das klingt schon mal gut. Worauf freuen Sie sich denn, was die nächsten Jahre angeht?
Ich freue mich darauf, wenn es Fortschritte trotz allem gibt. Also ich sage jetzt mal, ich bleibe nach wie vor konstruktiv, aber kritisch. Ich hoffe sehr, dass auch interfraktionell auch was entstehen kann zwischen Abgeordneten. Also ich kenne einfach auch die Bündnisse zwischen Frauen im Parlament, die auch schon einiges bewirkt haben. Das Sexualstrafrecht haben wir sehr, sehr gut gemeinsam gemacht, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Auf solche Dinge freue ich mich sehr. Da bin ich wirklich auch mit Leib und Leben Parlamentarierin, also Frauen, die Banden bilden oder Gruppen, die Banden bilden für Gerechtigkeit. Auf solche Dinge habe ich große Lust.
Banden für Gerechtigkeit, das finde ich super. Vielen Dank, Frau Schaus.
Vielen
sehr
Dank,
schön,
Frau
dass Sie da waren.
Ja, ich war sehr gerne hier. Vielen Dank.
Medien sind männerlastig, nicht nur was die Machtposition angeht. Auch in der Berichterstattung wird sich vor allem um Männer und ihre Belange gekümmert. Bei mir läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Du, es gibt mal wieder feministische Neuigkeiten aus den Niederlanden. Wir müssen dafür aber zuerst einmal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, in die 70er Jahre nämlich. Damals ist etwas entstanden, das heißt die Dollen Minas, das heißt übersetzt die verrückten Minas. Und diese Gruppe von Frauen hat sich damals heftig gewehrt gegen alles, wo sie fand, dass Frauen ungerecht behandelt werden. Sie haben zum Beispiel Hochschulen besetzt, in denen Frauen nicht zugelassen wurden. Oder sie haben für das Abtreibungsrecht gekämpft. Sie haben dabei den Satz geprägt, Bas in eiche Bauch. Mein Bauch gehört mir. Und nun, mehr als 50 Jahre danach, sind die Dolle Minas wieder da, weil sie auch jetzt Frauenrecht in den Niederlanden gefährdet sehen. Sie sagen, auch jetzt gehört unser Bauch uns, denn es gibt Versuche von einigen konservativen Parteien, das Abtreibungsrecht im Land wieder einzuschränken. Mit bei der Gruppe der Dolle Minas 2025 sind auch Dolle Minas der ersten Stunde. Heute sind sie über 70 Jahre alt. Und sie sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass jetzt wieder Fragezeichen gesetzt werden hinter Dinge, die wir damals eigentlich schon komplett geklärt hatten. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und eine schöne Woche. Mach's gut!
Hey, liebe Sarah, diese Wiederauferstehung der Dollen Minas ist echt toll. Klar dachten viele Frauen mal, dass wir doch schon so viel erreicht haben bei der Gleichberechtigung. Aber der Fortschritt für Frauen ist eben nicht nur eine super lahme Schnecke. Er ist auch ein Krebs. Und so ein Krebs bewegt sich bekanntlich auch rückwärts. Umso wichtiger, den Kampf wieder aufzunehmen, wenn wir feststellen, dass es Rückschritte gibt. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Wer und was dieses Netzwerk ist, findet ihr in den Shownotes. Na Silke, was ist dir diesmal bei der alltäglichen sexistischen Kackscheiße aufgefallen? Hier kommt Silke Burmeester mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße!
So, und nun ich. Und das mal wieder so richtig in Rage. So richtig aufgebracht. In meinem Hirn explodieren die... Ja, was eigentlich? Die Margeriten? Die Nelken? Tulpen? Rosen? Das Schellkraut? Ja, was haben wir Frauen eigentlich unter unseren Haaren? Also in unserem Kopf, also dort, wo Männer ein Hirn haben. Oder ist die Frage präziser, wenn ich frage, wofür Frauen ihr Hirn nutzen? Wenn es nach dem DTV-Verlag geht, um Blumen blühen zu lassen. Rosen. Gelbe, rote, weiße, pinkfarbene Rosen ist es, was rauskommt, wenn Frauen denken. Anlass meiner in voller Pracht erblühten Wut ist das Cover des Buches »Das Gehirn in der Menopause« von Dr. Liza Mosconi. Ein Sachbuch, in den USA ein Bestseller. Und dort mit einem Buchumschlag, der dreifarbige Kreise zeigt, die ineinander greifen und als Fachbuch erkennbar. Außerdem traut man sich im Original den Frauen das Wort Wissenschaft auf dem Titel zu hinterlassen. In Deutschland soll die Leserin durch den Umstand gelockt werden, dass sie durch die Lektüre in der Lage sein wird, unentdeckte Kraft zu nutzen. Und was macht man hierzulande optisch, wenn es um Frauen und Hirn geht? Man zaubert, ja, hier wird man gezaubert haben, mit Denkarbeit hat das nicht viel zu tun, eine Glühbirne auf den Titel, deren Glühkörper von Schnittblumen dargestellt wird. Rosen. Also nochmal zur Dove, Blüten am Stiel formen eine Glühbirne. Die Message ist einfach. Denken, das heißt Ideen haben. Und was versinnbildlicht, spätestens seit Daniel Düsentrieb, die Idee, was bildet sie ab? Eine Glühbirne. So weit, so sachlich. Nur bei dieser Sachlichkeit bleibt es nicht, wenn es um die Darstellung der Denkleistung von Frauen geht. Diese muss nach dem Verständnis der Verlagsprimeln durch Blumen, präzise durch Schnittblumen dargestellt werden, was ebenso in einem Frauenhirn wächst. Unter diesem Umstand sind Denkleistungen von Frauen wie die von Hedy Lamarr im Zweiten Weltkrieg das Frequenzsprungverfahren zu erfinden und damit gleich mal den Grundstein für den Mobilfunk zu legen, wie die Forschung von Marie Curie, für die sie 2 Nobelpreise erhielt, oder Virginia Woolf, Jahrhundertliteratur verfasst zu haben, noch höher zu bewerten. Können Frauen doch nicht einfach denken, sondern müssen ihre Gedanken durch ein Gestrüpp aus Blumen bringen, durch ein Meer an dornigen, wuchernden, sich verzweigenden Pflanzen. Gedanken sicher dorthin zu bringen, wo sie fern aller blumigen Verwirrung ihre Früchte bilden können, ist eine Aufgabe für sich. Eine, die Männer nicht zu haben scheinen. Die denken direkt, ohne Umwege durch die Botanik. Es ist unklar, welches Kraut in den Köpfen beim DTV-Verlag wächst oder geraucht wird. Was die Zugänge zu Logik, Klarheit und Achtung vor Frauen in einen Dornröschenschlaf versetzt hat. In jedem Fall wird eine Heckenschere helfen. Hat sie erste Hirnareale freigelegt, wird auch dort die Erkenntnis erblühen, solange das Denken von Frauen mit Rosen und Orchideen gleichgesetzt wird, können wir es uns abschminken, dass Frauen ernst genommen werden. Oder würden Sie jemand das Cover eines Fachbuchs gestalten lassen, dessen Verständnis von der Welt nicht über den Radius von Blume 2000 hinausreicht?
Hey, liebe Silke, danke. Ich bin immer total gespannt, auf welchen üblen Sexismus du uns dieses Mal mit der Nase stößt. Aber bei allem Mist wollen wir auch die guten Nachrichten nicht vergessen. So wie diese. Ich habe ja vorhin mit Ulle Schaus darüber gesprochen, dass die schwarz-rote Koalition offenbar nicht die Absicht hat, ein Paritätsgesetz einzuführen. Sie will also nicht dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichermaßen in der Politik vertreten sind. Dabei sind im neuen Bundestag noch nicht einmal ein Drittel Frauen unter den Abgeordneten. Doch dazu gibt es jetzt eine gute Nachricht. Denn für den Verein Parité in den Parlamenten hat die Justizprofessorin Silke Ruth-Laskowski eine Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Der Verein protestiert dagegen, dass die Parteien zu wenig Frauen für den Bundestag nominieren und dass es dadurch eben auch keine Chancengleichheit gibt. Denn eigentlich müsste sich das Verhältnis von Männern und Frauen in der Bevölkerung auch im Parlament widerspiegeln. Das Volk ist der Maßstab, sagt Silke Ruth-Laskowski. Denn das Volk ist der Souverän in der Demokratie. Und wie wir alle wissen, besteht das Volk ja bekanntlich zur Hälfte aus Frauen. Deshalb stellt die Juristin Laskowski fest, wenn sich dann aber diese Hälfte des Volkes, also die Frauen, nicht im Parlament wiederfinden, werden sich deren Perspektiven auch nicht in den Ergebnissen der Politik wiederfinden. Die Beschwerde vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestags ist der erste Schritt. Hat der keinen Erfolg, kann der Verein zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gehen. Und das Bundesverfassungsgericht prüft dann, ob das geltende Wahlrecht überhaupt verfassungskonform ist. Wenn nicht, ja, dann muss eben doch ein Paritätsgesetz her. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber eines will ich euch noch mitgeben. Einen Satz, aufgeschrieben von Clara Zetkin, einer der bedeutendsten sozialdemokratischen Kämpferinnen für Frauenrechte. 1915 hat Clara Zetkin festgestellt, nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.